Davor habe ich vom Kinderzimmer aus Websites gebaut.
AI-Overviews haben sicherlich die meisten Kundenblicke auf sich aktuell.
Aber jetzt die wichtigste Frage. Wie heißt es denn jetzt? Heißt es jetzt AI-Search? Man sagt ja, okay, SEO ist tot.
Guck dir die in Aggregation an. Ich bin kein Freund davon, Sachen so over zu engineeren.
Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Meets Technology. Hier hörst du Insights zu Digital-Marketing-Strategien und Technologien. Viel Spaß bei dieser Folge.
Ja, herzlich willkommen bei Marketing Meets Technology, der Podcast, wo wir über Marketing und Technologie natürlich reden. Und deswegen haben wir heute natürlich auch wen ganz besonders eingeladen, nämlich Malte Landwehr. Und Malte Landwehr ist jemand, der sich extrem gut mit Technologie, aber auch mit Marketing auskennt. Nämlich er ist aktuell bei Peak AI, wahrscheinlich dem spannendsten Tool in der ganzen AI- und SEO-Landschaft momentan. Und hat aber nicht nur diese Station gehabt, sondern war vorher bei Idealo, hat da richtig viel SEO gemacht und eins der größten Portale in ganz Deutschland nach oben gebracht. Und davor auch bei einem extrem geilen SEO-Tool gearbeitet, nämlich Searchmetrics. Das heißt, richtig viel SEO-Erfahrung, richtig viel Technologie-Erfahrung. Also deswegen gibt es keinen besseren, der hier reinpassen könnte in diesen Podcast. Und deswegen freue ich mich so, dass du da bist. Aber Malte, sag doch Hallo und sag mal kurz, was du so gemacht hast und was so deine Spezialgebiete sind.
Ja, hi, freut mich, dass ich hier sein darf. Du hast ja schon ein bisschen erzählt, was ich die letzten 10 Jahre gemacht habe. Davor habe ich vom Kinderzimmer aus Websites gebaut, die es bis ins Fernsehen geschafft haben und zu Anrufen von Journalisten und Bürgermeistern geführt haben, die dann meist bei meinen Eltern gelandet sind, die erstmal gar nicht wussten, worum es geht. Ich glaube, eine der coolsten oder eigentlich nicht cool, aber im Nachhinein lustigsten Geschichten ist immer noch, ich habe für die Eishalle meiner Stadt bei Google auf Platz 1 gerankt damals als Schüler und irgendwann haben sich die Öffnungszeiten geändert, das habe ich bei mir auf der Website nicht geändert und dann stand eine Schulklasse im Winter eine Stunde lang vor verschlossener Tür in der Kälte und dann hat tatsächlich der Bürgermeister wütend angerufen bei meinen Eltern, wie das denn sein könnte. Dann habe ich Informatik studiert, dachte mal, dass ich promovieren würde, habe das aber wieder abgebrochen, habe aber ganz coole Forschungsprojekte gemacht für IBM, Microsoft, Konrad-Adenauer-Stiftung, Vodafone und zwei große deutsche Behörden. War alles so im Bereich Social Media Analytics und verschiedene Dinge in dem Bereich, was man so machen kann mit Twitter-Daten und geografischen Daten von Tweets.
Cool.
Hab eine SEO-Agentur mal mitgegründet, die SEO Factory GmbH, die gibt's aber nicht mehr. Hab als Student eins der 40 größten Blogs in Deutschland betrieben, damals bevor Blogs Mainstream wurden. Und ja, dann haben Menschen mir irgendwie immer gesagt, ich muss bei einem SEO-Tool arbeiten, weil ich irgendwas mit SEO und Daten mache. Und so bin ich dann irgendwann bei Searchmetrics gelandet. Und zwischendurch war ich noch mal ein Jahr in Unternehmensberatung, habe gelernt, wie man PowerPoint-Folien baut, die auf dem Rücksitz eines Taxis auf einem BlackBerry lesbar sind. Was absurd klingt, aber tatsächlich bei zwei unserer Kunden eine echte Anforderung war.
Wahnsinn.
Und ja, das bin so ich.
Cool. BlackBerry für alle da draußen, die nicht mehr wissen, was das ist. Das war so ein kleines Device, halb so viel Bildschirm wie so ein iPhone und hatte die Tasten statt auf dem Display als echte physische Tasten und alle Berater fanden das total cool. Und dann hat Steve Jobs gesagt, wir machen einen kompletten Screen und alle haben gesagt, das setzt sich nie durch. Naja, schaut mal in eure Hosentasche, was da ist. Genau, ja, richtig cool, richtig spannend. Und dann bist du ja tatsächlich wirklich, also immer SEO gemacht und da auch wirklich sehr, sehr tief drin gewesen. Deswegen super spannend, was sich ja gerade jetzt entwickelt. Und genau, erzähl mal ein bisschen, was du jetzt machst, weil ich glaube, es ist super spannend zu wissen, an welchem Zukunftsprojekt du jetzt, also das ist gar kein Zukunftsprojekt, das ist ja jetzt schon live, aber das ist ja die Zukunft quasi, die du jetzt mitgestaltest und was du da machst ganz konkret und was ihr eigentlich anbietet.
Genau, also Peak AI ist ein AI-Visibility-Tool, ein AI-Search-Analytics-Tool, der vielleicht auch ein GEO-Tool oder ein AEO-Tool, die Namensgebung findet sich ja noch so ein bisschen innerhalb der Community. Was wir im Prinzip machen, ist, wir tracken ein Set von Prompts und können Marken zeigen, wie sichtbar sie in Antworten von LLM-basierten Such- und Antwortmaschinen sind. Das machen wir für ChatGPT, Perplexity, Claude, Google AI Overviews, Google AI Mode, Gemini und einige andere LLMs. Und neben der Sichtbarkeit von Marken machen wir natürlich auch noch eine Wettbewerberidentifizierung, kalkulieren dann eine Visibility innerhalb des Rank des Markts, den man sich eben definiert hat, können zeigen, wo Wettbewerber stärker sind, wo man selber gewinnt und gucken uns die Quellen ganz genau an, die von den LLMs zitiert werden, laden die auch alle runter, speichern den Content in einer Datenbank ab, machen damit viele Analysen und klassifizieren das Ganze noch und ja, daraus kann man so eine ganze Reihe von Handlungen ableiten.
Ja, glaube ich. Was ist denn momentan so das wichtigste LLM-Search-Tool in Deutschland? Also ist es ChatGPT oder ist es Gemini oder Grok? Oder welches ist so das, wo ihr seht, dass einfach da am meisten User in Deutschland das nutzen?
Da muss man sich jetzt streiten, ob es die AI-Overviews von Google sind, die ja auch eine LLM-Antwort sind, absolut, oder ChatGPT. Wenn man nur den Suchkontext nimmt, sind mit Sicherheit die AI-Overviews noch größer. Je nachdem, welcher Datenquelle man glaubt, sind die ja so zwischen 15% und 30% der Suchen. Und ChatGPT, wenn man jetzt nur auf Suchen geht, scheint eher so bei 4% bis 10% der Größe von Google zu hängen. Mhm. Das heißt, AI-Overviews haben sicherlich die meisten Kundenblicke auf sich aktuell.
Macht auch Sinn, wird ja immer einfach oben eingeblendet und kannst ja gar nicht mehr wegkommen.
Genau.
Ist auch super hilfreich, finde ich. Ist wie die One-Answer-Box früher, nur einfach viel besser. Und von daher löst es ja für die meisten Leute auch schon direkt ihr Problem. Das ist ja das Thema, ne? Und das ist auch das, was ich glaube, wo Google einfach sich auch ganz schön warm angezogen hat in den letzten paar Monaten und auch in den letzten 2 Jahren, wo ChatGPT so schnell gewachsen ist, dass sie etwas haben, was auch eine gute, qualifizierte Antwort gibt, damit die Leute nicht von Google zu einem anderen Portal wechseln, was sie ja zum Teil schon getan haben. Also ich merke das schon relativ stark bei meiner Suche, wenn ich rein navigational suche, dann gehe ich natürlich auf Google. Wenn ich rein transaktional suche, Preis, gehe ich auch tatsächlich auf Google oder fairerweise auch auf Idealo teilweise, weil es einfach sehr präzise ist, ne? Und aber wenn ich Research mache, bin ich eher ChatGPT Gemini. Gemini natürlich fairerweise auch das Google-Produkt, aber ich kriege da einfach, bin schneller mit dem Ergebnis und ich glaube, darum geht es auch immer, die Geschwindigkeit zu haben. Deswegen sehr, sehr spannend, wie es sich gerade entwickelt. Grok spielt wahrscheinlich gar keine Rolle in Deutschland, oder?
Von den Daten her, die ich kenne, quasi gar keine. In Indien hat Grok ein paar 100 Millionen Nutzer im Monat.
Crazy.
Was man aber nicht vergessen darf, Grok ist in X integriert.
Ja.
Und das lässt sich sehr schwer feststellen, wie viel es dort genutzt wird. Das ist ja ähnlich wie Nutzung von Copilot in Microsoft Word oder Nutzung von Gemini in den Google Office Produkten.
Ja.
Da gibt's halt sehr viel unsichtbare Nutzung, die ganz, ganz schwierig ist rauszubekommen, selbst mit Clickstream-Daten und irgendwelchen zweifelhaften VPNs und so weiter, lässt sich das nur sehr schwer nachvollziehen. Ich nutze Grok tatsächlich innerhalb der X-App immer mal wieder, wenn ich so ein komisches Meme sehe oder irgendeinen Tweet, den ich nicht verstehe.
Ja.
Oder Post, sagt man jetzt, nicht mehr Tweet. Dann ist Grok einfach extrem gut, auch wenn das aus so einer absoluten Nische kommt, dir zu erklären, warum das jetzt lustig ist oder was damit gemeint ist. Aber ja, abgesehen davon bin ich auch kein Grok-Nutzer, weil ich mir heute mal die Grokipedia angeschaut habe, was da so fabriziert wird.
Ja, super spannend. Grok soll anscheinend ja auch sehr, sehr mächtig sein, das muss man einfach sagen. Also ich teste es immer mal wieder, aber ich bin dann trotzdem irgendwie doch sehr stark ChatGPT gewohnt und Gemini und finde die Produkte auch tatsächlich sehr gut. Claude nutze ich auch immer mal wieder, aber Claude ist dann eher so wenn wir, sag ich mal, im Workstream sind die mit drin. Da ist Claude mit drin, nicht so in dem klassischen Search-Game. Aber jetzt die wichtigste Frage, wie heißt es denn jetzt? Heißt es jetzt AI-Search? Heißt es Geo? Heißt es LLM-SEO? Heißt es SGE oder heißt es AI-SEO? Ich meine, was ist jetzt der richtige Begriff?
Genau, also ich glaube, AI-Search ist einfach ein anderer Name für Search. Es kann kein anderer Name für SEO sein. Es gibt ja auch Local-Search und Local-SEO. Der Term GEO hat sich so ein bisschen durchgesetzt, seit Andreessen Horowitz das in ihrem Blogpost verwendet haben. Da haben die ja so ein bisschen den Standard gesetzt. Ich persönlich finde auch AEO ganz gut,
stimmt,
Answer Engine Optimization, weil ja auch eigentlich Google irgendwie schon immer der Versuch war, eine Answer Engine zu sein. Ja. Das könnte so ein guter Überbegriff sein. Und ich selber spreche auch oft von Such- und Antwortmaschinen.
Ich auch.
Weil es ja eigentlich falsch ist zu sagen, ich habe ChatGPT genutzt, habe ich ja nicht gemacht. Ich bin auf ChatGPT.com gegangen, habe ein Chat-Interface benutzt, das auf einer bestimmten Version von ChatGPT basiert und dann noch ein bisschen Grounding und andere Tools drumherum anbietet. Aber ja, was die Antwort ist, ich kann dir sagen, LLMO hat sich nicht durchgesetzt.
Zum Glück.
Das sagt niemand mehr. War auch viel zu lang. Und ich glaube, wie hieß das andere noch? DAM, Digital Authority Management, wird sich, glaube ich, auch nicht durchsetzen.
Nee.
Aber ja, ob es jetzt GEO, AEO oder AI-SEO wird, keine Ahnung.
Ja, es ist einfach, ist natürlich auch eine müßige Diskussion, ja, weil das einfach, weil es am Ende auch egal ist, es muss nur klar identifizierbar sein, ne? Und bei Geo hätte ich das einzige, oder bei GEO habe ich den einzigen Nachteil, dass einfach, es gibt durchaus ein, zwei andere Abkürzungen mit Geo, so wie das Geo-Dreieck, was dann nicht ganz so ideal ist, oder Geography und so. Also da gibt es ein paar Nachteile dabei, aber sonst geläufig ist es, glaube ich, schon, in AIO ist auch nicht schlecht, ist nur schwieriger auszusprechen. Werden wir sehen, ist auf jeden Fall super spannend. Du bist nächstes Jahr auch auf der SMX, oder?
Genau.
Genau, da hast du ja auch einen Vortrag, oder?
Genau, da werde ich ein bisschen über LLMs sprechen und wie LLM-basierte Such- und Antwortmaschinen Websites zitieren, wer da oft zitiert wird, was vielleicht Eigenschaften sind von den Websites, die dort zitiert werden, was Unterschiede sind und so weiter und so fort. Aber tatsächlich, ich habe noch keine einzige Folie dafür gemacht. In dem Space ändert sich so viel.
Ja.
Da werde ich mir nächstes Jahr überlegen, welche Daten ich mitbringe.
Ja, super spannend, weil wir reden ja vom März 2026 schon. Da ist die SMX München eine der besten Suchkonferenzen. Und wir sind ja hier auch im Marketing Meets Technology SMX Special. Deswegen bist du ja auch reingekommen, Malte. Und ja, das ist immer eine echt tolle Konferenz. Und wenn ihr da draußen, ich sag mal so, wenn ihr wirklich auf eine Konferenz gehen wollt, wo ihr was lernt, dann kann ich nur die SMX empfehlen. Ja, ob das die SMX Advanced in Berlin ist oder die SMX München in München, die sind beide sensationell und geben extrem taktische Hinweise. Und ich glaube, da ist man sehr gut bedient, wenn man fachlich einfach vorankommen möchte und natürlich auch tolle Experten treffen möchte, wie Malte und auch viele andere internationale Speaker und deutsche Speaker, die da vorhanden sind. Deswegen echt, echt cool. Ja, das wird auch spannend. Da können wir heute auch ein bisschen über die Sachen sprechen, was heute so der Stand ist, ohne was vorwegzunehmen wahrscheinlich. Citations werden wichtiger, oder? Also dieses klassische, ich sag mal, dass Leute über einen reden, Branding, aber auch Citations, dass sie wirklich einen nennen, scheint mir auch, und ich nutze ja PKAI auch, scheint mir wichtiger geworden zu sein.
Ja, also Brand Mentions, also Erwähnung meiner Marke in thematisch relevanten, autoritativen, positiven Kontexten, ist auf jeden Fall extrem wichtig. Einmal, weil diese Inhalte natürlich eventuell als Trainingsdaten herangezogen werden oder in der Vergangenheit herangezogen wurden. Es ist ja fraglich, ob überhaupt noch jemals ein neues LLM auf Live-Internetdaten trainiert wird.
Ja. Warum? Ist es rechtlich gesehen ein Problem oder weil die Daten so groß sind?
Also zum einen, weil die Daten so schlecht sind, weil ja so viel LLM-getriebener Quatsch jetzt im Internet steht.
Ja, jetzt total, ja, klar.
Und jede, da kann ich auch gleich nochmal eine Story zu erzählen, wie sich so Halluzinationen verbreiten.
Ja.
Und tatsächlich sind mittlerweile synthetische Daten einfach so gut, dass du basierend auf, also du kannst jetzt einfach GPT-5 die Aufgabe geben, ganz viele Trainingsdaten für GPT-6 zu generieren und kannst einfach darauf GPT-6 trainieren. Es gibt auch das Argument, dass das nicht funktioniert, aber es gibt relativ viele Researcher, die mittlerweile sagen, dass man doch das Großteil durch synthetische Daten trainieren kann. Und es gibt die Hypothese, auch das hat sich noch nicht durchgesetzt, aber es gibt sie, dass es vielleicht bei den Foundational Models nur um vermeintliche Intelligenz geht und nicht vermeintliches Wissen. Das Wissen kann man immer zur Ausführungszeit über Knowledge Graph oder Web Search oder ähnliche Dinge hinzufügen. Und dann brauchst du halt nicht die aktuelle Ausgabe der New York Times. Das Sprachverständnis kannst du eben auch trainieren auf den Daten von letztem Jahr, wo noch nicht so viel AI-geschriebener Quatsch im Internet stand.
Ja, weil das war meine große Sorge. Ich habe halt gesagt, okay, in dem Moment, wo das losging, auch mit, ich sag mal, automatischem Schreiben, Content-Edition, habe ich gesagt, okay, das wird jetzt ein unfassbarer Teufelskreis, weil immer mehr Shit produziert wird, der natürlich auch dann wieder ins LLM reinkommt. Und dass du das eigentlich dann irgendwann sind alle Antworten wieder gleich, ja, und nichts mehr gut dabei. Wenn du es aber natürlich vorher trainiert hast und vorher die Daten nimmst, da war das Internet doch sehr, sehr gut, weil es nicht immer die, sag ich mal, die gleichen Inhalte hatte. Deswegen, das macht extrem viel Sinn. Und natürlich macht es mit den synthetischen Daten auch Sinn. Und tatsächlich, deswegen sehen wir auch, man sagt ja, okay, SEO ist tot, ja. Aber das stimmt ja gar nicht, sondern im Geo oder AI Search oder AIO ist es ja wichtiger denn je, weil im Grounding-Prozess nutzte den Google Ranking Algorithm, der extrem viel Spam rausblockt, zieht sich jetzt das Wissensdatenbank ins Embedding rein und lädt daraus die Antworten. Und nutzt halt das Sprachmodell, was trainiert wurde auf diesen tausenden Dokumenten, um eine richtig gute, eloquente Antwort zu geben. Und von daher ist, wenn man jetzt bei SEO gut rankt, ist man meistens auch weit vorne im AI-SEO.
Genau, dann ist man meistens zumindest eins der Dokumente, die zur Quelle werden. Man ist aber nicht unbedingt in der Antwort drin. Da hatten wir vor einiger Zeit einen sehr spannenden Fall mit einem Kunden. Die haben im SEO alles richtig gemacht, haben Google und Bing dominiert. Ist ein spezieller Finanzdienstleister in den USA. Aber bei Perplexity hatten sie 0% Sichtbarkeit.
Krass.
Sie waren aber die häufigste Quelle. Und so eine durchschnittliche Antwort von Perplexity sah so aus, dass dort 10 Unternehmensnamen gelistet wurden. Und so bei 4 bis 5 war unser Kunde die Quelle.
Mhm.
So, warum waren sie die Quelle? Weil sie halt im SEO so gut waren und die hatten halt schönes Dokument, was man als Quelle nehmen konnte. Dieses Dokument war ungefähr folgender Inhalt. Wir sind nicht für jeden die richtige Lösung. Hier sind 5 Wettbewerber, die wir empfehlen können, die seit 20 Jahren auch gute Arbeit machen. Genau dieses Dokument hat Perplexity immer als Quelle verwendet.
Krass.
Und hat immer die Wettbewerber empfohlen. Sie haben eine Änderung gemacht. Sie haben das leicht umformuliert und ihre eigenen Markennamen auf Position 1 gesetzt.
Ja.
Und zack, sind über Nacht die sichtbarste Marke in Perplexity geworden für ihre Prompts. Und das ist so ein Beispiel, wo ja, SEO reicht aus, meistens um als Quelle in Betracht gezogen zu werden. Aber wie dein Dokument dann strukturiert ist, kann nochmal sehr großen Einfluss darauf haben, ob du eben nur eine Source bist oder ob du auch in der Antwort direkt mit der Marke empfohlen wirst.
Ich habe auch das Gefühl, dass dort die Mechanismen, die das auswählen, noch sehr einfach strukturiert sind. Also das LLM ist ein hochkomplexes technisches Wunderwerk, aber dieses ganze Search-Gefummel, was da so reingebaut worden ist jetzt, das ist eher basic, würde ich sagen. Und wenn es nicht den tollen Google-Algorithmus geben würde, der einem relativ viel schlechte Seiten rausfiltert, wäre auch, glaube ich, noch viel mehr Quatsch drin.
Genau, wobei es bei zum Beispiel AI-Overviews ja nicht der normale Google-Algorithmus ist, sondern ein abgespeckter, der ein paar weniger Spam-Filter hat, weshalb es ja immer mal wieder Domains gibt, die eigentlich in der normalen Google-Suche schon gar nicht mehr ranken, die aber in den AI-Overviews noch als Quellen herangezogen werden, weil da eben, also es kommt da halt auf jede Sekunde an, die man irgendwie einsparen kann.
Klar.
Und deswegen sind die AI-Overviews ja auch auf einer abgespeckten Version von Gemini basierend, die manchmal lustige Halluzinationen erzeugt. Und genauso sind die Suchergebnisse auch manchmal abgespeckt und weniger stark gefiltert, einfach um schnell viele Kandidatendokumente ans LLM zu schicken, wo es sich Informationen herziehen könnte.
Da sind mir 2 Sachen aufgefallen, wo ich finde, Google echt extrem gute Arbeit geleistet hat. Und zwar AI-Overviews ist schnell, aber auch der AI-Mode, also KI-Modus, ist auch extrem schnell. Also muss ich sagen, ist extrem schnell, wie der Antworten liefert. Brauchen wir nicht vergleichen mit Gemini Pro oder so, das ist viel langsamer. Aber selbst ChatGPT 5 braucht länger. Also das ist deutlich länger und ich finde das, ich glaube, dass bei vielen Sachen die Geschwindigkeit der Key ist, damit die Leute dann, ja, zufrieden sind.
Gerade bei einfachen Themen sicherlich. Ich mag es eigentlich bei ChatGPT, dass er, wenn er denkt, er muss nachdenken für die, für die Antwort, dass er dann auch in diesen Thinking-Modus geht und mehr Reasoning-Tokens verwendet, sich mehr Reasoning-Zeit gibt.
Ich liebe ja auch den Deep-Research-Mode. Da muss man ja teilweise 20 Minuten warten. Aber ich finde es wirklich cool, wie viel da nochmal mehr Output kommt. Und ich gebe ihm da auch manchmal echt schwere Aufgaben, wo er tief im Netz graben muss. Und da kommen echt interessante Sachen raus. Also ich gebe mir auch auf Antworten, die ich selber nicht finde. Also wirklich, ich hab so ein paar Spezialthemen und da ist einfach nicht viel im Netz, weil interessiert auch niemanden, ne? Aber da grab ich schon immer im Netz rum. Und früher habe ich dann immer gesucht mit Board und Forum und habe dann die Keywords eingegeben und bin dann in einzelnen Foren rumgesurft und so. Und jetzt schicke ich da oft mal den Deep Research los. Und das ist schon interessant, was der findet. Klar, am Ende findet er auch sehr wenig Informationen. Aber es ist schon beeindruckend, wie das Ding funktioniert und dann da reingeht.
Ja, der hat mir auch schon oft super spannende Sachen gefunden. Gerade wenn man sowas sucht wie, finde mir mal 10 Alternativen oder 10 Firmen, die das gleiche wie die machen, etc. Ist schon wirklich sehr cool, was der alles durchsucht und findet.
Absolut. Jetzt mal zurückzukommen auf PKI. Mich würde auf jeden Fall nochmal interessieren, wie fundiert auch eure Datenbasis ist. Weil ich kann mir vorstellen, dass ihr ein relativ komplexes System dahinter habt, um einmal das Ganze zu archivieren, aber auch zu interpretieren. Und natürlich auf den Daten könnt ihr natürlich auch extrem viele coole Sachen machen. Aber wie kann ich mir sicher sein, dass die Daten richtig sind?
Genau, also was wir machen ist, wenn einmal ein Set von Prompts für einen Kunden definiert ist, dann fragen wir diese Prompts im Standardfall einmal am Tag in allen ausgewählten LLMs ab.
Mhm.
Für alle, wo es ein Webinterface gibt, machen wir das über eine Webinterface-Abfrage. Gibt natürlich noch Ausnahmen, wo wir eine API benutzen oder wenn jemand eine spezielle Version eines bestimmten LLMs abfragen will, dann muss man eben API-Abfragen machen. Großteil ist aber bei uns klassisches Frontend-Scraping, genau wie man das bei Google machen würde mit einem SEO-Tool. Dadurch, dass wir das einmal am Tag machen, erreichen wir relativ schnell so ein Level an statistischer Signifikanz. Wichtig ist immer, wenn ich mir einen einzelnen Chat angucke, also ich nehme mir einen Prompt raus und eine Antwort für diesen Prompt. Das kann ich mir angucken, das kann auch interessant sein, da kann ich aber quasi nichts über meine eigene Performance draus ableiten. Mhm. Also ich kann gerundet 100% Sichtbarkeit haben. Irgendwann gibt's mal einen Chat, wo ich nicht drin bin. Ja, allein schon, weil es einen Bug bei ChatGPT gibt.
Ja.
Oder einen AB-Test, wo wir auch reinlaufen können. Und das Wichtige ist immer, sich eine Aggregation anzugucken. Ja, entweder eine Aggregation über einen längeren Zeitraum oder, was ich eigentlich bevorzuge, eine Aggregation über mehrere Prompts. Also pack dann nicht nur einen Prompt rein, wenn du wissen willst, wo du irgendwie zum Thema iPhone kaufen rankst, sondern track 10 Prompts zum Thema iPhone kaufen. Guck dir die in Aggregation an. Das ist immer viel, 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 viel aussagekräftiger, als sich so einen Chat oder einen Prompt anzuschauen. Und
Aggregation würde man bei euch über die Tags machen, oder?
Genau, entweder über Tags oder aufs gesamte Projekt, falls du ein sehr kleines Projekt trackst. Ja. Wir haben auch etwas, was wir vielleicht diese Woche noch an alle Kunden releasen werden. Das nennt sich Topics. Da hat man dann noch so das Topic, also das Thema als übergeordnete Unit über den Prompts, weil viele Kunden das halt über die Tags nachgebaut haben und haben wir uns gedacht, okay, dann können wir es auch direkt anbieten. Oder du kannst natürlich auch auf ein Model zum Beispiel nur filtern und dir dann nicht die Aggregation über alle LLM-basierten Suchmaschinen anschauen, sondern vielleicht nur für eine. Aber ja, die Tags sind natürlich eine sinnvolle Aggregationsebene.
Ich habe auf jeden Fall drei Fragen direkt. Unterscheiden sich denn die Antworten von der API zu dem Web-Scraping oder sind die eigentlich relativ ähnlich?
Die unterscheiden sich leider enorm. Es geht damit los, dass du bei der API eigentlich immer selber definieren musst, ob Websuche ausgeführt werden soll oder nicht. Während du das beim Webinterface ja auch dem System überlassen kannst. Und das ist ja auch die Standard-Nutzererfahrung, dass du einfach deinen Prompts schreibst und vielleicht wird Websearch gemacht, vielleicht nicht. Das ist ein signifikanter Unterschied. Und dann sind die Antworten tatsächlich andere. Und das auch wenn man viele Antworten macht, sind es andere. Es kann immer mal wieder sein, dass es einzelne LLMs gibt, wo es das Gleiche ist. Da kann ich jetzt nicht für jedes sprechen. Ja. Aber bei ChatGPT, was wir uns immer am intensivsten angucken, da gibt's Unterschiede. Und die Quellen sind auch andere. Also nicht komplett andere, aber es kann dir durchaus passieren, dass du da Unterschiede siehst. Und ganz wichtig, bei den meisten LLMs kannst du in der API keine Location angeben.
Stimmt.
Wenn wir das Webinterface abfragen, nutzen wir ja auf Landesebene Proxy-Server.
Ja.
Und ich habe auch schon getestet, sogar auf so Bundesstaatenebene in den USA kannst du andere Ergebnisse erzielen für gewisse Prompts, je nach Location. Das hast du bei der API nicht. Das heißt, wenn du als Österreicher die API abfragst, kriegst du schöne deutsche Ergebnisse. Wenn du als Australier oder Brite die API abfragst, kriegst du amerikanische Ergebnisse. Es gibt da sinnvolle Anwendungsfälle für, gar keine Frage. Aber ich glaube, für so eine allgemeine Performance-Messung ist es der falsche Ansatz.
Ja, das ist wichtig, dass du sagst, weil ich glaube, API-Abfragen ist halt relativ einfach, aber das Scraping ist halt nicht einfach. Es war nie einfach bei Google, es ist nicht einfach bei ChatGPT. Und deswegen ist es auch so wichtig, da halt ein Tool zu verwenden, was das halt macht. Und wenn man sich anschaut, auch wie sich Google entwickelt hat, und da komme ich jetzt auch zu meiner nächsten Frage, ist ganz spannend. Wir hatten früher Keywords, ganz früher, also ich rede jetzt hier vor 20 Jahren, ne? Keywords, die hast du eingegeben und die waren fast überall gleich. Die haben die Sprache teilweise noch erkannt, aber das war, im Prinzip hast du was eingegeben, hast Turnschuhe eingegeben, hast deutsche Turnschuhergebnisse bekommen, hast Sneaker eingegeben, hast du fast amerikanische Ergebnisse bekommen. Und du konntest, der Search Index war sehr, sehr easy. Dann fing es an mit Location und dann irgendwann auch mit Personalized Search, sodass eigentlich jeder eine eigene Search-Erfahrung gehabt hat. Das ist also, du hast Turnschuhe eingegeben und hast andere Ergebnisse bekommen als jemand anders, der, ich sitze ja in München, du sitzt in Berlin. Jetzt, wenn du in Berlin Turnschuhe eingegeben hast, dann hast du da eine andere Antwort bekommen als ich. Sowieso location-based, aber auch dann irgendwann so teilweise aus der Historie, was auch immer da gespeichert wurde bei Google. Und jetzt haben wir aber das Thema Prompts. Prompts sind ja nicht ein Keyword, zwei Keyword, drei Keywords, sondern Prompts sind meistens Wörter, teilweise eingesprochen, komplexe Prompts, teilweise einfache Fragen. Wie kriegen wir denn da überhaupt eine sinnvolle Datenbasis in 10 Prompts zu definieren, die richtig sind?
Ja, also wir haben natürlich auch eine Datenbank von echten Nutzerprompts, die jeden Tag wächst, von einem Panel von ungefähr 50 Millionen Menschen,
cool,
die wissentlich oder unwissentlich Browser-Plugins installiert haben oder kostenlose VPNs benutzen und so weiter und so fort. und darüber mit einem Third-Party-Anbieter teilen, was sie so in diesen LLMs eingeben. Mhm. Basierend darauf kann ich dir sagen, echtes Prompt-Volumen ist meistens 1. Also die meisten Prompts sind unique.
Ja.
Außer du guckst dir so Prompts an wie Hallo, Danke und nochmal oder 10 mehr. So,
ja.
Die haben ganz hohes Volumen. Was aber ganz schön ist, ist, dass die LLMs sehr, sehr gut darin sind, das Thema, die Intention und den Kontext zu verstehen.
Ja.
Das heißt, wenn du und ich jetzt beide den exakt gleichen Prompt eingeben, kriegen wir eh unterschiedliche Ergebnisse.
Genau.
Weil da eben ja so eine gewisse Randomness drin ist.
Creativity, ja.
Und genau, die eben zu kreativen Antworten führt und so weiter und so fort. Und es ist eigentlich egal, ob du exakt die Wortwahl deiner Kunden triffst. Was wichtig ist, ist, dass du ungefähr die gleiche Wortwahl wie deine Kunden hast. Also wenn du eben, keine Ahnung, nach einem Herzinfarkt-Medikament googelst, dass du eben über Herzinfarkt sprichst und nicht Myocardial Infarction oder sowas,
ja,
dann kriegst du eben andere Ergebnisse. Ich hoffe, das war jetzt der richtige Begriff. Schon länger nichts mehr im Pharma-Bereich gemacht. Und es ist aber einfach nicht so wichtig, ob es Wort für Wort das Gleiche ist.
Mhm.
Und ich würde eben einfach immer empfehlen, wenn ich eine bestimmte Intention habe, also zum Beispiel diese Zielgruppe zu diesem Thema an dieser Stage im Sales Funnel, dann überlege ich mir, kann man verschiedene Maßnahmen für machen, wie man das macht, irgendwie 5 Prompts, die das ausdrücken. Und die gucke ich mir dann Aggregation auf einem Tag an. Und da habe ich eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass mir das ein gutes Bild widerspiegelt. Grundsätzlich ist natürlich genau wie beim Keyword-Tracking in SEO-Tools.
Klar.
Am Ende musst du auch noch auf andere Dinge gucken, sowas wie Umsatz oder vielleicht auch eher KPIs aus dem Brand-Marketing, weil es in den LLMs ja oft gar keinen Klick gibt, sondern nur die Empfehlung.
Ja.
Können wir auch nochmal drüber reden, wie man sowas gut messen kann. Und wichtig ist einfach, dass du wie im Brand-Marketing, da machst du ja auch Lift-Studies. Und das Panel, das du befragst, das ist vielleicht nicht das perfekteste Panel. Aber wenn es dir eine konsistente Antwort über Monate hinweg gibt, dann kannst du eine Maßnahme durchführen und kannst messen, wir haben eben den Lift innerhalb dieses Panels gebracht. Und genauso kannst du auch über deine Prompts nachdenken. Du sollst ja nicht deinen Firmenerfolg daran messen, wie sichtbar du jetzt auf deinem Set von Prompts bist. Aber du kannst damit messen, ob die Arbeit, die du machst, zu einem guten Ergebnis führst. Und du kannst damit überhaupt erstmal ganz viele Potenziale uncovern für Optimierungsmaßnahmen.
Ja, es ist da spannend. Du hast ja schon die nächste Frage quasi gestellt. Nämlich, wie kann man das tatsächlich messen? Und vor allem die Problematik oder eine vorausgehende Frage ist tatsächlich, in den Traffic-Zahlen sieht eigentlich kaum jemand wirklich signifikant ChatGPT-Traffic oder Gemini-Traffic oder Perplexity-Traffic. Aber die Zahlen sind auf jeden Fall hochgegangen, aber wir haben ja ganz oft gar keine Links. Und deswegen ist da auch die Frage, wie messen wir das und wie wichtig ist eigentlich AI-Search jetzt schon? Weil ich glaube, von den Recommendations her ist crazy.
Ja, kommt total auf die Branche an. Es gibt eine ganze Reihe von B2B-SaaS, B2B-Services-Firmen, die schon 20% ihrer Leads über LLMs bekommen. Gibt es so bestimmt 10 Stück, die das mittlerweile veröffentlicht haben. Und was ich ganz spannend fand, war ein Case von einer Partneragentur von uns vor einiger Zeit. Die hatten laut ihrer Web-Analytics-Lösung 0% ihrer Leads von LLMs. Und dann haben sie einen Fragebogen aufgesetzt für jeden, der das Kontaktformular ausgefüllt hat. Wo hast du über uns gehört?
Ja.
2% Perplexity, 21% ChatGPT.
Krass.
Also fast ein Viertel der Menschen haben über ChatGPT, also über LLMs von ihnen gehört. Und das Ding ist eben, ja, da ist kein Link. Das heißt, du machst dann entweder in der Chrome Address Bar gibst du das ein oder suchst bei Google danach.
Navigational Search halt.
Genau. Und dann denkst du eben entweder es war Direct Traffic oder es war Google. Aber am Ende war eben ChatGPT ein signifikanter Teil dieser User Journey. Oder eine ganz tolle Studie gibt's von G2. G2 ist ja die größte Software-Review-Plattform.
Ja,
die haben eine Studie gemacht, wie Menschen Software aussuchen und sind zu dem Ergebnis gekommen, Software-Review-Websites sind nur noch die zweitwichtigste Quelle. Die wichtigste Quelle sind LLM-Chats. Und G2 hat ja jedes Incentive der Welt, die zu lügen oder die Daten ein bisschen anders auszuwerten oder vielleicht die LLMs aufzusplitten, damit am Ende doch noch Review-Sites auf Platz 1 sind. Aber nein, sie waren ehrlich und haben gesagt, hey, Menschen machen sich ihre Shortlist für B2B-Software über ein LLM. Ja. Und wenn ich bei Google, bei ChatGPT eingebe, Top 10 CRMs für einen Zahnarzt, dann gucke ich mir auch nur noch die an. Wenn es da einen 11. und 12. Anbieter gibt, deren G2-Profile lese ich mir nicht durch, deren Whitepaper lese ich mir nicht durch, deren Demo gucke ich mir nicht an. Und deswegen, es ist einfach schon wichtig, diese Empfehlung, auch wenn sie nicht direkt zu einem Klick führt. Und deswegen spreche ich eben oft darüber, dass man das ein bisschen wie Brandmarketing sehen muss. Es sind eben Empfehlungen. Und wenn du mir jetzt empfiehlst, die SMX ist die beste Konferenz in Deutschland, ich meine, das weiß ich schon, aber wenn ich es jetzt noch nicht gewusst hätte, das kann die SMX ja auch nicht gut tracken.
Nee.
Und weil es eben kein Link ist, weil du eben nicht, ich nicht auf deiner Website geklickt habe, auf smx.de gegangen bin und da einen Referrer mitgesendet habe. Und das macht dieses ganze LLM-Thema natürlich unglaublich schwierig. Und es ist ja sogar noch schwieriger als TV, weil beim TV, da weiß ich wenigstens, wann die Werbung läuft.
Ja, genau.
Oder wenn ich Digital Out of Home mache, dann weiß ich wenigstens, in welchen Städten habe ich es gemacht, in welchen nicht. Bei LLMs, ich weiß einfach gar nichts. Die ganze User Journey findet im Chat statt. Ja. Und am Ende werde ich empfohlen oder nicht. Und deswegen bin ich so überzeugt davon, dass das Thema LLM-Monitoring und Prompt-Tracking unglaublich wichtig ist. Nicht um zu verstehen, bin ich bei Prompt 7 auf Position 2 oder 3, sondern zu verstehen, wo in der User-Journey bei ChatGPT finde ich statt, wo finde ich nicht statt und was kann ich tun, um das zu verbessern.
Ich glaube auch, dass diese User-Journey sau spannend ist, weil die meisten Menschen journeyen ja auch anders durch Themen. Also du hast jetzt gerade den Zahnarzt angesprochen. Wir haben tatsächlich auch viele Kunden aus der Medizinbranche. Dass der sich mal überlegt, ein CRM zu kaufen, das ist erstmal so eine Journey, weil der ist erstmal so komplett problemunbewusst und dann wird irgendwann seine Praxis größer, dann denkt er sich, boah, irgendeine Lösung brauche ich dafür. Dann kann es sein, dass er schon das Thema CRM mal gehört hat oder er sucht erst damit, ja, und kommt dann, und früher war diese Suche auf Google wirklich schmerzhaft, ja. Das muss man schon sagen. Bis du dann wirklich die ersten Lösungsansätze bekommen hast, da musst du richtig Skill haben für. Und dann dich durch die ganzen, ich möchte mal in Anführungszeichen sagen, bezahlten Reviews durchzuklicken, für Software ist schon sehr, sehr schwierig. Und da kommen auch immer nur die Großen. Und jetzt mit den LLMs ist halt super spannend. Du kannst halt so einfach Vergleiche fahren.
Ja.
Salesforce versus SAP meinetwegen, ja, oder welche Konkurrenz auch immer da ist, ja. Oder du das eine Tool versus das andere Tool oder der eine Anbieter versus den anderen Anbieter, ja. Und diese vorausgesetzt, die haben genug Informationen online. Sind diese Vergleiche richtig gut? Aber ich glaube, da kommen wir zum spannenden Punkt. Vorausgesetzt, die haben die richtigen Informationen online. Und die meisten Unternehmen haben nicht die richtigen Informationen online. Die haben die Web-Visitenkarte, wo bla 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 draufsteht, aber nicht das, was sie wirklich können. Und deswegen, du sagst Answer Engine. Ich finde es genau richtig, weil wir sind von dem Suchzeitalter, gehen wir auf ein Antwortzeitalter. Und ich sage sogar, wir gehen auf ein Matching-Zeitalter. Weil wir sozusagen, wir geben dem LLM eine Aufgabe, die richtige Antwort für uns zu finden, genau, aber auch teilweise das richtige Matching für uns zu finden. Ich bin ein Zahnarzt, habe 15 Mitarbeiter, habe die Praxis in München, XYZ, was ist das richtige CRM für mich? Und dann, wenn das CRM das widerspiegelt, die richtigen Rezessionen hat aus dem Bereich, dann matcht es auch. Und nicht das CRM, was nichts darüber schreibt, das kann nicht matchen. Das ist das Verrückte gerade, wie das Spiel halt sich komplett verändert hat. Und ich finde es einfach nur beeindruckend, weil wenn wir den Content richtig gestalten auf der Seite, können wir das LLM die richtigen Informationen geben, dass wir für die richtige Zielgruppe angezeigt werden.
Genau, auf der eigenen Website, natürlich auch auf externen Websites.
Genau, das ist ja natürlich auch ganz wichtig. Also von daher, lass uns mal auf der Website sprechen. Habt ihr zum Thema Content Chunking auf der Website Erfahrungen oder Richtlinien oder irgendwas, was ihr als Empfehlung rausgeben könnt?
Also ich bin kein Freund davon, Sachen so over zu engineeren, dass man genau den Optimierungspunkt trifft, der jetzt gerade richtig ist, weil dann muss man in 3 Wochen wieder nachsteuern, wenn es irgendeine Algo-Änderung gibt. Ja. Deswegen halte ich mich beim Thema Chunking so ein bisschen zurück. Was ich empfehlen kann, ist Folgendes. Wenn du einen langen Artikel hast, schreib eine 1-2-Satz-Zusammenfassung oben drüber. LLMs lieben das, sowas zu zitieren. Und mit 1-2 Sätzen in natürlicher Sprache bist du zumindest bei Deutsch und Englisch oft dabei, dass du genau so dieses Level an Inhalt und Informationsdichte hast, das LLMs gerne als Zitat nehmen. Wenn du einen sehr langen Textabsatz hast, fasse vielleicht auch diesen Absatz zusammen. Wenn du eine Tabelle hast, beschreibe diese Tabelle, aber nicht beschreibe ist das falsche Wort. Also nicht sagen, die Tabelle zeigt deutsche Städte mit ihrer Einwohnerzahlentwicklung, sondern die Tabelle zeigt, dass Berlin die höchste Einwohnerzahlentwicklung der deutschen Landeshauptstädte oder sowas hatte. Also diesen Kerninsight zusammenfassen. Das gleiche gilt für Diagramme. Klar, LLMs sind multimodal und wenn sie tiefere Analysen machen, können sie ein Diagramm lesen. Aber wenn ChatGPT mir die Antwort generiert und die in 3 Sekunden fertig sein soll, wird der nicht OCR auf irgendeinem Diagramm machen. Der wird einen Alttext von dem Diagramm sich angucken oder deine Summary lesen, die du darunter geschrieben hast. Ja, Summary ist super gut. Und das zweite Thema, was sehr gut ist, was so indirekt auch zu Chunking führt oder gutem Chunking, ist in Fragen und Antworten zu denken. Mhm. Also H2-Überschriften, H3-Überschriften als Fragen oder unten drunter unterm Artikel so ein Frage-Antwort mit Q&A-Page-Schema. Ich glaube nicht, dass es irgendwie einen magischen Regler gibt, der sagt, oh, das ist Q&A-Markup, ich rank das Ding jetzt 3 Positionen besser oder ich zitiere daraus jetzt mehr. Aber durch die Frage und dann die Antwort erzwingt man so einen implizit oder ganz implizit so einen Schreibstil, wo du eben wieder genau die Antwort schreibst, die eigentlich als Zitat in den LLM-Response reinpassen würde. Ja. Ich weiß, es gibt Menschen, die sich da noch viel detaillierter mit Chunking beschäftigen. Aber wenn ich in 20 Jahren SEO etwas gelernt habe, dann, dass das nicht die Art und Weise ist, wie ich SEO machen will und kann. Und damit bin ich immer ganz gut gefahren und darum empfehle ich das auch so unseren Kunden.
Ja, super. Ich stimme dem auch komplett zu. Das ist genau das, was wir auch in der Praxis anwenden. Eine interessante Sache noch, die ich on-page fragen muss, ist LLMSTXT relevant oder nicht relevant? Ich habe meine Meinung dazu. Ich bin mal gespannt, was deine Meinung ist.
Das ist ein Textdokument, das wie jede andere Textdatei auch von Suchmaschinen indexiert werden kann. Und wie jedes andere Textdokument auch, kann es dadurch ranken. Es kann im Grounding-Prozess auftreten. Ich habe sogar Beispiele, wo es als Quelle genutzt wird. Aber nicht, weil es irgendeine magische Sonderbehandlung der LLMs.txt gibt, sondern einfach, weil die meisten Websites so schrottig sind, dass wenn Google ein Textdokument findet, ohne HTML, ohne Design, mit hoher Informationsdichte, dass es das Ding gerne zitiert. Das ist so wie die Druckansichten früher, die man von Websites manchmal hatte.
Oder PDFs.
Die wurden halt immer mal wieder von Suchmaschinen bevorzugt. Ja. Es ist komplett unrealistisch, dass LLMs sich sagen, boah, die Meta-Keywords, die haben doch so gut funktioniert für Google. Lass doch mal allen Webmastern so eine Datei geben, da schreiben die einfach rein für jede URL, für welche Keywords sie ranken wollen. Ist doch Quatsch, das wird doch kein Mensch machen. Die LLMs.txt ist total sinnvoll, um AI-Vibe-Coding-Tools und LLM-Agenten oder AI-Agenten zu sagen, hier ist meine API und so benutzt du sie, hier ist mein MCP-Server oder das ist eine Kategorieseite bei mir, das ist eine Produktseite, so benutzt die Suchfunktion. Für sowas ist das total sinnvoll. Aber keine Such- und Antwort-Engine wird jemals eine Sonderbehandlung von diesem Feature bauen. Das macht einfach null Sinn.
Ja, vor allem, wenn es ja auch nur ganz wenige Leute am Anfang einbauen. Es wird Jahrzehnte dauern, bis alle Webmaster überhaupt diese Funktionen eingebaut haben. Und dann musst du ja überlegen, du kopierst ja deine komplette Website einmal in ein langes Dokument rein. Also ich weiß nicht, auch das Updating von so einem File, so richtig Spaß macht das nicht. Ich frage mich natürlich Kunden auch immer, ob wir das bauen sollen oder nicht. Ich sage immer, nee, lass uns das nicht machen. Aus einem ganz einfachen Grund. Das LLM ist so gut da drin, ein HTML-Dokument selber zu verstehen. Du brauchst keine LLMs-Tags, wenn die anderen technischen Faktoren gut sind. Klar, wenn die Seite komplett Schrott ist und schlecht navigierbar, hast du aber andere Probleme. Musst du erstmal die Indexability fixen. Ja. Super spannendes Thema. Also deswegen finde ich gute Insight. Wie gesagt, wir nutzen es also aus SEO-Sicht nicht. Das ist einfach der Punkt. Wie ist denn mit Citations und Off-Page? Weil ist auch ein spannendes Thema, glaube ich. Haben auch drüber gesprochen. Und ich glaube, sowohl erwähnt werden ist wichtig, aber auch in welchem Kontext man erwähnt wird, ist einfach super wichtig geworden. Und wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, dann ist Link-Building sicherlich eine Thematik gewesen, die immer gut funktioniert hat, aber auch immer nur auf relevanten und guten Seiten. Aber ich glaube, dass der Kontext heutzutage, wo das LLM wirklich versteht, worum es geht, weil es die Nähe berechnen kann, einfach 1000-mal wichtiger geworden ist als damals. Google war okay im Verständnis von Seiten, aber in Wirklichkeit haben sie einfach nur einen großen Keyword-Katalog befüllt mit URLs. Und das haben sie aber sehr, sehr gut gemacht. Aber jetzt ist es, glaube ich, einfach an der Zeit, wo wir, ja, wir müssen in dem Kontext erscheinen, in dem wir auch da, wo unsere Zielgruppe ist und wo, in dem wir auch dann genannt werden wollen. Und wie seht ihr da das Thema Citations und beziehungsweise Backlinking?
Also Backlinks sind nach wie vor sinnvoll und wichtig, weil wenn das LLM Grounding macht, wird ja eine Google- oder Bing-Suche ausgeführt im Hintergrund. Mhm. Da sind Backlinks halt ein Ranking-Faktor. So. Nach dem Grounding sind Backlinks aber für solche Suchcases komplett egal. Für irgendwelche Deep Research und agentische Use Cases sind Backlinks und Links dann vielleicht nochmal irgendwie relevant. Aber das LLM wird sich jetzt in dem Moment nicht nochmal einen Backlink-Graph angucken. So. Dann sind aber Erwähnungen meiner Marke auf anderen Seiten natürlich total spannend, weil jedes Dokument, jeder Guest-Blog-Artikel von mir, jedes Interview, was ich gegeben habe, jedes Podcast-Transkript, kann ja irgendwie mal genutzt werden als Quelle eines LLMs, weil es kann ja im Rahmen dieses Grounding-Prozesses als relevant angesehen werden. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir sehen, dass wenn vielleicht 10 Dokumente als Quelle herangezogen werden und davon sind 8 Listicles und in 5 davon steht die SMX auf Platz 1 für die beste SEO-Konferenz in Deutschland, ja, dann wird die auch in der Antwort als Nummer 1 empfohlen werden. Das heißt, Dokumente auf anderen Websites zu erzeugen, zum Beispiel über Gastartikel, die vielleicht noch genau die Fanout-Queries targeten, meiner Prompts, ist ein super Instrument, um die Antwort eines LLMs zu beeinflussen. Und wenn ich sehe, dass für einen Prompt immer wieder die gleichen 5, 6, 7 Quellen herangezogen werden, wenn ich hingehen kann, den Inhalt dieser Quellen ändern kann, und das kann ich ja in vielen Fällen, wenn es ein Reddit-Thread ist, ja, oder eine Sortierung von irgendwelchen Firmen basierend auf einer Bewertung, oder ein total authentischer Affiliate-Testbericht, dann kann ich ja Dinge tun, damit mein Produkt, meine Marke, mein Service dort erwähnt wird. Ja. Und das fühlt sich so ein bisschen an wie SEO vor 20 Jahren.
Ja, total.
So, hier auf dem Artikel, kannst du mich da mal auf Platz 1 setzen von dieser Liste, dann gebe ich dir auch einen Backlink oder sowas. So ist es ja wieder, ne?
So ist es.
Und so kann man ganz viele, also ganz starke Ergebnisse erzeugen.
Wir sehen auch tatsächlich ein absolutes Aufsprießen von Top-Seiten. Top XYZ, also Top Hotels, Top Fußballverein, Top Einkaufsladen und so Listicle-Seiten. Vergleichsseiten, möchte ich fast sagen, tauchen wieder auf, wie verrückt, und ranken oder geben Input in die Entscheidungsfindung des LLMs. Und das finde ich auch sehr beeindruckend, wie easy das ist momentan. Und das ist natürlich ja etwas, wo Google vor Jahren den Riegel vorgeschoben hat, aber die LLMs noch nicht. Und ich meine, das dauert ein bisschen sicherlich, weil es nicht Top Priority ist, aber spannend gerade.
Da bin ich mir ganz sicher, dass ein Update kommen wird. Aktuell ist es ja so, du könntest auf hartung.de einen Artikel schreiben mit Autor Timon Harting. Könntest in den Artikel, der Titel wäre irgendwie sowas wie die besten Podcast-Moderatoren in Deutschland und setzt auf Platz 1 dich und auf die anderen Plätze irgendwie so ein paar bekannte Menschen und vielleicht auch 2 Menschen, die gar keine Podcasts moderieren, einfach weil die populär sind. Der Artikel kann auch AI geschrieben sein. Und dann machst du noch irgendwie die Top 5 und die Top 7 und die Top 10 männlichen und die Top 10, die oft einen Hoodie tragen. Und dann publizierst du so 50 Top-List-Artikel der besten Podcast-Hosts, wo immer dein Name der Autor ist, dein Name auf Position 1 steht und die Website sogar deinen Namen hat. Und man muss die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber auf Perplexity und AI-Overviews funktioniert das extrem gut. ChatGPT ist da schon besser geworden. Ja. Ich find's traurig, wie einfach man das gerade zuspammen kann. Und es machen ja auch viele Menschen. Also such mal bei Perplexity nach Best SEO oder Best Social Media Manager. Da wirst du einige finden. Oder auch Best SEO Agency. Da wirst du viele finden, die du da vielleicht nicht erwartet hättest.
Glaube ich.
Und oft aus genau diesen Quellen heraus.
Ja, das wird zum Glück eingegrenzt werden und dann ist es auch wieder normaler. Aber ich kann mir vorstellen, bei ChatGPT und auch Gemini jetzt den wirklich ab von google.com, den Seiten, denen ist das ganze Spam-Thema nicht ganz so wichtig. Die haben ganz große andere Baustellen tatsächlich, wo sie eher dran arbeiten. Aber AI-Overviews natürlich und auch AI-Mode, die müssen dann mega drauf aufpassen, weil das ist ja ihr Search-Erlebnis. Und deswegen beim Search-Erlebnis ist meine nächste Frage. Wie siehst du das mit Ads? Weil ich meine, im Prinzip ist Googles, eins der wichtigsten Revenue-Kanäle von Google ist gerade mega in Gefahr und im AI-Mode sind keine Ads momentan, was auch sinnvoll ist, ne? Damit würden sich sofort alle Leute vergraulen. Links klicken ist extrem schwierig im AI-Mode, da sind nur so rechts irgendwelche Links, die keine Relation zum Content haben. AI-Overviews haben auch keine Ads. ChatGPT hat noch keine Ads. Was glaubst du, was da passiert?
Also ich glaube, dass über so ein Chat-Interface eine ganz andere Form der Vorqualifizierung stattfindet. Und dass dadurch, dass es weniger organische Klicks gibt, muss es eigentlich auch weniger Werbeklicks geben. Aber ich glaube, dass Google für einen Klick im AI-Mode auch 10-mal so viel Geld nehmen kann wie für einen normalen Klick. Zur Not eben über irgendwelche Affiliate-Provisionen, Revenue-Share, was auch immer. Weil ich glaube, sie können sich sehr, sehr sicher sein, dass der Traffic sehr, sehr gut konvertiert. Mhm. Ich glaube, dass die Bezahlsysteme, also ich bezahle aktuell für Gemini und ich bezahle für ChatGPT, da würde ich durchdrehen, wenn da Werbung da ist. Also dann sollen die mir lieber 5-mal so viel Geld im Monat abbuchen, aber da darf keine Werbung sein. Das Free-User-Produkt muss irgendwann monetarisiert werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es die klassische Google AdSense, Google AdWords Banner-Werbung oder diese Textboxen-Werbung sind. Was ich glaube, wie man sehr, sehr gut Werbung machen könnte, es gibt ja diese E-Commerce-Slider in ChatGPT, diese Product-Slider.
Genau, ja.
Und wenn ich auf ein Produkt klicke, dann werden mir ja bis zu 3 Online-Shops angezeigt. Mhm. Von diesen 3 Online-Shops könnte OpenAI einfach eine Provision nehmen. Das ist ja auch schon quasi drin in diesem neuen Protokoll, was sie da haben. Und das würde die User-Erfahrung eigentlich nicht verschlechtern.
Ja.
Weil ob ich jetzt bei Target, bei Walmart, bei Amazon oder eBay bestelle, ist relativ egal. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sie Werbung einbauen in irgendeiner Form. Aber so Werbebanner oder auch Werbung, die beeinflusst, welches Produkt ich mich entscheide, ich glaube, das würde viele Nutzer vergraulen und die würden sich ein anderes LLM dann benutzen.
Ich glaube es auch.
Und am Ende ist es ja aktuell auch wichtig, für die ganzen LLM-Labs viele Benutzer zu haben, weil die Wette auf AGI oder ASI, die ist ja so groß, da ist es egal, ob du jetzt noch 100 Millionen Umsatz oder nicht pro Jahr machst. Das spielt gar keine Rolle, wenn du AGI oder ASI 2 Jahre früher erreichst oder auch nur einen Monat früher erreichst als der Wettbewerb. Und deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so komplett diesen Facebook-Google-Weg gehen. Aber es ist ja so, sie haben extrem viele Advertising-Executives und Account-Manager von Facebook abgeworben, auch in Deutschland. Und irgendwas mit Werbung wird dort offensichtlich kommen. Aber in welcher Form, das steht noch in den Sternen.
Also ich kann es mir bei ChatGPT gar nicht so richtig vorstellen, dass sie es jetzt so als ersten Move machen würden, weil sie sich einfach damit ihr Wachstum natürlich auch verlangsamen. Ne? Also ich glaube, die haben so viel Cash und die machen auch sehr viel Geld über die API. Ich glaube nicht, dass das Free-Tool wirklich monetarisieren müssen, weil du die Wachstumskurve natürlich zerstörst. Ne? Und aber bei Google, I don't know. Also es ist, ich glaube auch, es geht jetzt erstmal um den Kampf um die User und wenn der fertig ist, dann kommen die Ads. Wie immer.
Ja.
Ich habe noch mal eine Frage, und zwar zu eurem Tool. Und zwar, es gibt da eine ganz spannende Option, und zwar gibt es da das Thema Sentiment. Ja. Mhm. Und es gibt einmal natürlich Visibility. Visibility ist relativ klar. Das ist, wie sichtbar bin ich über alle Prompts oder über einen Prompt, über alle verschiedenen Suchsysteme. Und es ist auch extrem krass, wie sich das unterscheidet, by the way. Das hätte ich nicht gedacht. Also, wie unterschiedlich ChatGPT, Gemini und Perplexity die Ergebnisse sind. Es ist abgefahren. Wirklich abgefahren. Und würde ich auch nochmal sagen an alle, die draußen sind, ihr glaubt, wenn ihr in ChatGPT auf der einen seid, glaubt nicht, dass ihr irgendwo anders auf der einen seid. Das ist komplett anders. Aber die Visibility-Score finde ich richtig cool. Und jetzt aber gibt es einen Sentiment-Score. Und den finde ich spannend. Und da würde ich einfach mal gerne wissen, wie der gedacht ist und wie der funktioniert.
Genau, also Sentiment ist ja einfach ein Instrument, um zu messen, ob eine Brand, eine Entität in einem Textabschnitt positiv oder negativ erwähnt wird. Und da gibt's fertige Ansätze für, da gibt's auch offene Modelle für, auch LLMs können da ganz gute Arbeit leisten, damit zu helfen, weil es am Ende ist es ein Machine Learning Problem. Und wir haben eben ein solches Modell im Einsatz Das haben wir nicht von Grund auf neu erschaffen, sondern einfach ein bestehendes genommen und ein bisschen gefeintuned für unseren Use Case. Und das sagt dir im Prinzip über diese Chats hinweg, wie positiv oder negativ wird deine Marke erwähnt. In Isolation ist das relativ egal, weil es gibt Themen wie Zigarettenmarken, da wirst du nie irgendwie 100% grün Sentiment haben, da wird es immer Antworten geben, die auch kritisch sind. Und spannend wird dieser Wert dann, wenn du ihn dir in Relation zu deinen Wettbewerbern anguckst. Und in vielen Fällen ist es so, dass das alles ungefähr gleich ist. Gibt aber immer mal wieder Fälle, wo einzelne Wettbewerber massiv schlechter dargestellt werden. Und dann ist natürlich spannend, wenn es die eigene Marke ist, die deutlich schlechter erwähnt wird, sich mal anzugucken, wo kommt das her, welche Prompts sind das, vielleicht auch, was sind die typischen Quellen, die in Antworten genutzt werden, wo ich so negativ dargestellt werde. Und was ich Kunden immer empfehle, wenn sie Branded Prompts haben, also wo die eigene Marke, das eigene Produkt schon in der Frage drinsteckt oder im Prompt drinsteckt, dann ist Visibility egal, die ist 100%.
Ja klar, die ist 100%.
Gerade da ist es dann sehr, sehr spannend, sich das Sentiment anzuschauen und dann mal zu schauen, ob da alles in Ordnung ist.
Ja, mega cool. Noch eine kurze Nachricht in eigener Sache, bevor wir zu meiner letzten Frage kommen. Und zwar, wenn euch der Podcast natürlich gefallen hat und ihr natürlich immer mehr solche spannenden Insights haben wollt, wie von Malte jetzt gerade, dann abonniert auf jeden Fall den Podcast, liked natürlich und kommentiert und lasst auch gerne mal eine Bewertung da, damit wir wissen, wie ihr das Ganze findet. Weil wir wollen euch natürlich immer richtig guten Content bringen, der euch weiterbringt und spannende Gespräche führen. Und natürlich, je größer der Podcast wird, desto mehr Leute können wir natürlich einladen. Deswegen, Malte, meine letzte Frage, auch spannende. Wann glaubst du, ist die klassische SEO-Suche, also die klassische Google-Suche, weg? Und wann haben wir nur noch AI-Mode auf Google?
Also ich glaube nicht, dass Google kurzfristig den AI-Mode zum Standard machen wird. Ich glaube, dass sie Elemente aus dem AI-Mode in die Suche reinziehen werden. Und einer der Hauptgründe ist Monetarisierung, dass sie das Schritt für Schritt machen werden. Wenn Google privately held wäre, würde ich sagen, die können das mal riskieren. Ein Quartal ist der Umsatz weg, dafür macht man schnell. Aber Google als publicly traded company kann es sich nicht erlauben. Die müssen das super vorsichtig machen. Also wenn die ein Quartal haben, wo der Umsatz zurückgeht oder der Profit, dann wird ja sofort der Aktienkurs einbrechen. Dann hast du die Wahl, entweder du musst neue Anteile an Mitarbeiter ausschütten oder auch die Mitarbeiter hauen ab, weil deren Anteile auf einmal nichts mehr wert sind.
Ja.
Also das wird sehr, sehr langsam stattfinden. Und es gab ja eine Person von DeepMind, der Logan irgendwas, der mal getwittert hatte, ja, wird bald der Standard, aber der ist halt bei DeepMind und nicht bei Google.
Ja.
Und der hat halt gar nichts zu sagen für die Google-Suche. Und der wurde dann ja auch gezwungen, offensichtlich vom Google-PR-Team da so ein Statement abzugeben, das er sicherlich nicht selber geschrieben hat. Also daher, ich glaube nicht, dass AI-Mode jetzt sofort der Standard wird. Ich glaube aber, dass Elemente des AI-Modes immer mehr den Weg in die Standardsuche finden werden. Und ich glaube, dass immer mehr Menschen auch zu ChatGPT, Gemini und Co. greifen werden.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube, es ist halt wie immer, du hast eine Generation, die sucht auf TikTok. Und so wird es auch genauso Leute, eine ganze Generation geben, die auf ChatGPT, Gemini oder auf den LLMs sucht. Genauso wird man immer noch einen Use Case haben für tolle Google-Produkte wie Maps. Location-Suche ist einfach, Location-Search ist einfach voll Gold auf Google und auf Google Maps. Das kann einfach ein LLM noch nicht so gut. Deswegen das ist super spannend. Klassische Suchergebnisseiten oder AI-Overviews? Was bringt dir heute mehr Sichtbarkeit?
Das noch wahrscheinlich klassische Suchmaschinenseiten.
Ja, sehr gut. Tools oder Bauchgefühl? Worauf vertraust du beim Monitoring?
Eine gesunde Mischung.
Lieber Brandmentions oder klassische Backlinks?
Brandmentions.
UX oder Content? Was gewinnt in dieser KI-Zukunft?
Langfristig UX.
Wirklich? Das musst du erläutern.
Ich glaube, dass, also wenn es uns darum geht, Traffic auf Websites zu bekommen,
klar.
Ich glaube, dass es einfach langfristig wie bei Google so sein wird, dass das auch LLM-Signale bekommen, wenn irgendeine Website ein scheiß Destination ist und nicht mehr wichtig ist.
Mhm.
Also einfach wird da nicht mehr gerankt, wenn Menschen da unglücklich sind. Ich glaube auch, dass in vielen Fällen die Website an sich gar nicht mehr wichtig ist und nur noch ein Content-Lieferant für die LLMs wird. Aber wenn wir aus der Website-Sicht denken, dann die UX. Wenn wir aus der Gesamtmarkensicht denken, wahrscheinlich der Content, weil die Website einfach insgesamt egal wird.
Ich finde ja, eine der größten Crimes an Usability ist auf jeden Fall die DSGVO Acceptance Box. Ich finde, die macht Usability total katastrophal im Web. Und ich verstehe jeden, der jünger ist, der keinen Bock mehr hat auf Websites. Ich verstehe jeden, wirklich. Ich verstehe, warum die Leute in einer App bleiben, bei TikTok da alles machen. Ich selber bin auch froh, wenn ich bei ChatGPT oder Gemini meine Suche abfrage und ich kriege meine ganzen Antworten, Chat nochmal schärf nach und muss nicht ständig accept oder ganz ehrlich, dieses Cookie-Ding ist einfach schlecht umgesetzt. Das muss man auch mal sagen.
Wird ja, denke ich, auch verschwinden ab der nächsten Jahre. Ich glaube, da gibt es ein sehr eindeutiges Sentiment dagegen.
Zum Glück. SEO oder PR? Wer sollte die KI-Sichtbarkeit verantworten?
Beide.
Sehr gut. GEO, also Generative Search Optimization, Fluch für kleinere Marken oder Chance für smarte Nischenplayer?
Chance.
Voice Search oder Visual Search? Was wird dominanter werden?
Visual Search. Ist es, glaube ich, auch schon.
Erklär ruhig, warum. Weil es ist spannend.
Also Google Lens hat doch Milliarden von Nutzungen. Und ich glaube, allein dadurch, oder auch als ich jetzt im Urlaub war zuletzt, ich mache immer einfach Fotos und packe die in ChatGPT und frage den, was kann ich hier im Restaurant essen oder was ist das? Ich glaube, das ist einfach. Also das Problem bei Voice ist ja, Voice wird eher für conversational Sachen genutzt als für wirklich Voice-Suchen.
Ja.
Deswegen an Voice-Search glaube ich nicht so stark. Natürlich kann man mit ChatGPT-App sehr viel über Voice machen, aber das sind eher so generative Use-Cases oder so im Dialog was besprechen, Rollenspiele. Die Voice-Suche ist für mich eher so ein Edge-Case.
Ich finde es super spannend, wenn man auch an die Meta-Glasses denkt, die dann halt auch die ganze Zeit eine Kamera laufen haben, wo du dann wirklich auch den visuellen Kontext in, ich sag mal, umwandeln kannst, für dich nutzbar machen in einer anderen Form. Besonders spannend für vielleicht Menschen mit Sehbehinderung. Total genial, weil du damit natürlich über Voice dann eventuell sogar Guidance geben kannst, was natürlich dann die Welt viel mehr accessible macht. Also super spannende Use Cases auf jeden Fall.
Plus du hast Geolocation-Daten, du hast Kontext von dem Nutzer. Ja.
Total krass. Gut, wahrscheinlich in Europa erst in 10 Jahren mit DSGVO und so, aber gut. Bing oder Google? Wer hat die spannendere AI-Suche?
Google.
Ja, ne? Bing hat es, glaube ich, eine Zeit lang einen guten Vorsprung mit ChatGPT, aber den haben sie, glaube ich, innerhalb von einer kurzer Zeit aufgegeben.
Ja.
AI-Content oder Human-Content? Was performt besser?
Human-Content.
Das ist krass, weil ich glaube, sehr viel Human-Content nicht mehr produziert wird und sehr viel AI-Content produziert wird. Aber du meinst damit vor allen Dingen echter Human-Content, der vor allen Dingen First-Person-Perspektive echte Erfahrungen widerspiegelt.
Ich meine hochwertigen Human-Content. Also ich habe schon mit mehreren Unternehmen Cases gesehen, die haben ihren AI-Content dann teilweise Human-Content ersetzt. Der Human-Content hat sofort besser performt. Natürlich ist es so, dass ganz viel Human-Content einfach Hot Trash ist und hätte man auch mit AI schreiben können.
Ja.
Also so ein Textbroker, Ein-Sterne-Text, kein Diss gegen Textbroker. Und sie haben ja den Ein-Sterne-Text auch, glaube ich, schon vor 10 Jahren abgeschafft als Kategorie-Level. Ja. Aber ich habe früher Ein-Sterne-Texte für meine Websites bestellt. Die haben gerankt bei Google. Das war totaler Quatsch, was da stand. Komplett ausgedacht, Bockmist.
Ja.
Und also auch von Menschen, die teilweise nicht mal richtig Deutsch konnten. Aber hat funktioniert. Das ist so GPT-2-Level, würde ich sagen, Content. Und den kann ich dann eben auch von einem LLM schreiben lassen. Und genauso gibt es total viele Use Cases, wo es total legitim ist, dass Content von einem LLM geschrieben wird. Also die Zusammenfassung von einem Fußballspiel der 4. Bundesliga, das muss halt kein Mensch schreiben. Das kann man basierend auf strukturierten Daten ein LLM machen lassen. Genauso ein Wetterbericht, der alle 5 Minuten aktualisiert wird für jede Stadt, für jeden Stadtteil. Auch das kann man mit einem LLM machen. Oder wenn ich einen Kategorietext habe für Mäntel, den kann ich eben einmal im Monat eigentlich umschreiben lassen, angepasst aufs Wetter und die Events, die so anstehen. Es gibt ganz, ganz viele legitime Use Cases für LLM-Content, auch so Jahresabschlussberichte. Da muss man also ein bisschen aufpassen mit Safety und so weiter. Ja. Aber da gibt's so ganz, ganz viel, was man mit LLMs machen kann. Und ich glaube dennoch, dass wenn man einfach ohne diese anderen Parameter zu berücksichtigen, vor der Frage steht, LLM geschrieben oder menschlich geschrieben, dann der menschlich geschriebene Content. Aber das skaliert eben nicht für 10 Millionen Content-Pieces, die man jeden Tag aktualisieren möchte.
Das stimmt. Sehr cool. Letzte Frage. Visibility, also AI Also KI, Visibility Tracking täglich, stündlich oder monatlich?
Täglich.
Und stündlich, wäre das nicht noch besser, wenn man jede Stunde die Prompts durchlaufen lässt?
Also wir haben Kunden, für die wir jede Stunde tracken. Mhm. Ja, dann kann man sich das auf Tagesbasis auch angucken und hat da statistisch signifikantere Werte, als wenn man jetzt nur einmal am Tag trackt. Aber es ist nicht so, dass sich diese LLM-Ergebnisse ständig ändern. Und ich glaube, dass tagesbasiert für die allermeisten Use Cases ausreichend ist.
Das bedeutet also auch, dass tatsächlich für die ähnlichen oder gleichen Prompts auch tatsächlich ähnliche Antworten kommen. Ne? Dass nämlich dieses Gefühl, was oft User haben, dass es immer für sie die einzigartige Antwort generiert worden ist, ist ja im Prinzip auch so. Stimmt aber nicht ganz, glaube ich, sondern dass es doch im Gesamtkontext doch sehr ähnliche Antworten sind.
Also es gibt da schon immer eine Varianz. Aber ja, es gibt natürlich gewisse Ähnlichkeiten.
Vielen lieben Dank für deine Zeit. Wo könnte ich denn die Zuhörer erreichen, wenn sie mit dir in Kontakt treten wollen oder wenn sie euer Tool verwenden wollen, bevor die SMX stattfindet und bevor man dich live sieht? Wo ist der beste Weg, wie man dich erreichen kann und wo man dich kontaktieren kann?
Also mir am besten auf LinkedIn folgen. Da findet man so die meisten spannenden Sachen von mir. Und wer Peak AI ausprobieren will, einfach auf peak.ai gehen, peec.ai. Könnt entweder eine kostenlose Trial machen, 7 Tage, oder euch eine Demo von einem meiner Kollegen oder Kolleginnen geben lassen.
Mega cool. Vielen lieben Dank. Mega geiler Podcast. Richtig gute Insights. Deswegen vielen Dank, dass du da warst. Und wir sehen uns spätestens auf der SMX. Vielleicht moderiere ich dich sogar.
Würde mich freuen.
Danke dir. Und wie gesagt, bei euch, ich kann nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören bis zum Ende. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Marketing Meets Technology im SMX Special. Ciao.
Das war's für diese Folge von Marketing Meets Technology. Bis zum nächsten Mal.